Schulden in der Familie. Seit den 1970er Jahren hat die zunehmende Kluft zwischen Wohlstand und Einkommen die Entwicklung der Finanzwirtschaft entscheidend mitbestimmt. Umgekehrt hat das Wachstum des Sektors diese Ungleichheit vergrößert, nicht zuletzt dadurch, dass es zum Einfluss von Finanziers, Befürwortern der Senkung von Steuern und Sozialausgaben und zur Volatilität der Finanzmärkte beigetragen hat, die das Glück derer begünstigt, die regelmäßig zu niedrigen Preisen kaufen und teuer verkaufen. Die enorme Zunahme des Angebots an Kreditmitteln, die im Kielwasser der Deregulierung privaten Haushalten zur Verfügung standen, war der Hauptgrund für das Ansteigen der Bankprofite. Geschäftsbanken profitierten von direkten Darlehen, für Autos über Urlaube bis hin zu Eigenheimen und Kreditkarten. Investmentbanken verdienten Geld mit der Verbriefung der Produkte der Geschäftsbanken und mit dem Handel der von ihnen fabrizierten Derivate. Die Gesetzgeber ließen Finanzintermediäre sich selbst regulieren oder begnügten sich mit einer minimalen Regulierung, weil ihre Operationen einfach zu komplex waren, um sie so recht zu durchschauen. Die Märkte galten im Sinne der Grenznutzenschule als effizient, und unverantwortliches Draufgängertum der Finanzdienstleister verbot sich angesichts eines gesunden Wettbewerbs von selbst. Als eben noch vernünftige Banken ihre Kundschaft mit Kreditangeboten zu bombardieren begannen, Millionen von Briefkästen waren Tag für Tag voll verlockender Angebote für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, begann die Kreditaufnahme der privaten Haushalte unerbittlich zuzunehmen. Eine weitere Profitquelle des Finanzsektors brachte die Lockerung der Kontrolle über die Vergabe von Hypotheken, die nicht weniger zur Verschuldung der Privathaushalte beitrug. Waren in den 1970ern Hypotheken in Großbritannien noch rationiert, konnten sich Anfang der 2000er Jahre Käufer 100% oder gar noch mehr des Werts einer Immobilie leihen. 2016 belief sich die kumulative Verschuldung britischer Haushalte auf 1,5 Billionen, was etwa 83% des nationalen Outputs und fast 30.000 Pfund pro erwachsenem Bürger entsprach. Weit über dem Durchschnittseinkommen, anders gesagt. Staatlicherseits begrüßte man es, dass Banken Hypotheken an schlecht bezahlte, geringfügig beschäftigte Haus- und Wohnungskäufer in der Annahme vergaben, ihre Schulden ließen sich verbriefen und damit im Handumdrehen an andere Investoren weitergeben. Die Praxis schien weniger Hasardspiel als soziale Innovation, half sie doch, die Eigentumsbasis zu verbreitern und einer besitzenden Demokratie auf die Sprünge, während sie darüber hinaus den Einkommensfluss an eine ohnehin bereits florierende Investorenklasse vergrößerte. Größere Erträge aus dem Einkommen des Finanzsektors und der damit verbundene Kauf von Luxusgütern hiefte die Staatshaushalte der USA und Großbritanniens um die Jahrtausendwende sogar ins Plus. Die Verfügbarkeit von Krediten zu lockern, um den Konsum aufrechtzuerhalten, ist an sich nichts Schlechtes. Aber es birgt auch Gefahren. Eine davon sind Kosten. Es schien durchaus sinnvoll, die Kontrollen bei der Kreditvergabe zu lockern, solange die Zinssätze niedrig oder im Fallen begriffen waren. Weniger sinnvoll ist es, wenn sich Kreditnehmer in eine falsche Sicherheit gewiegt, plötzlich in der Klemme sehen, wenn der Zinssatz dann wieder steigt. Eine weitere grundlegende Gefahr besteht in der Tendenz des Systems zur Überexpansion, dass Kredite, wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich jüngst einräumte, zu leicht zu haben sind. Das System ist so lange stabil, solange dem Wachstum der Schulden eine Zunahme an Vermögenswerten gegenübersteht, deren Erwerb mit diesen Schulden finanziert wird. In dem Augenblick, in dem die Leute am Wert dieser Vermögenswerte zu zweifeln beginnen, treten Risse zutage. Genau das passierte in den USA, als nach dem Crash von 2008 die Immobilienpreise einbrachen. Hausbesitzer stehen in einem solchen Fall womöglich mit negativem Eigenkapital da, wenn man ihnen das Eigenheim nicht gar durch Beschlagnahmung wegnimmt. Aber Banken können sich immer auch dafür entscheiden, über Kredite hinaus auch noch andere Leistungen anzubieten. Herrscht große Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft, können sie sich sogar dazu entschließen, Bargeld zu horten, anstatt es zu investieren, was durchaus eine vernünftige Entscheidung sein kann, Schließlich sind hohe Zinssätze stets mit einem hohen Risiko verbunden, dass man für seine Investition nicht genügend bekommt. Der Anstieg der Schulden privater Haushalte in den USA und Großbritannien führte dazu, dass die privaten Ersparnisse als prozentualer Anteil am verfügbaren Einkommen, Einkommen abzüglich Steuern, sanken. Vor allem in Perioden anhaltenden Wirtschaftswachstums, während der 1980er Jahre, Ende der 1990er Jahre und zu Beginn der 2000er Jahre. Gleichzeitig hatten die Konsumausgaben privater Haushalte Auftrieb. Sie haben jeden Anstieg an disponiblem Einkommen überholt und ihr Beitrag zum BIP ist gestiegen. Die Einkommensungleichheit hat in den letzten 4 Jahrzehnten in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften zugenommen, vor allem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die wachsende Ungleichheit in den USA nahm dabei 3 komplementäre Formen an. Erstens sind bei vielen Haushalten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen die Reallöhne gesunken oder sie stagnieren. So zeigen OECD-Daten über die US-Wirtschaft, dass der durchschnittliche Jahresmindestlohn in US-Dollar von 2015 von 19.237 US-Dollar im Jahre 1975 auf 13.000 US-Dollar im Jahre 2005 gefallen ist. 2016 waren es 14.892 US-Dollar. Zweitens ist in jedem OECD-Land der Lohnanteil um mehrere Prozentpunkte zugunsten steigender Gewinnanteile gesunken, und das selbst dann, wenn die reale Entlohnung der Beschäftigten nach oben gegangen ist. Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, lag dies daran, dass in vielen Ländern, vor allem in den USA, die Produktivitätszunahme im Durchschnitt höher lag als das durchschnittliche oder mittlere Wachstum des Realeinkommens. Drittens ist die personelle Verteilung von Einkommen und Wohlstand zunehmend ungleich geworden. Wie in Abbildung 10 dargestellt, erfreuen sich seit den 1970er Jahren sowohl in den USA als auch in Großbritannien und vielen anderen OECD-Ländern die Personen mit den höchsten Einkommen eines wachsenden Anteils am nationalen Gesamteinkommen. Die dazugehörigen Abbildungen finden Sie auf abot.de/wert. Darüber hinaus herrscht bei der Einkommensverteilung eine extreme Schieflage, insofern sie sich nicht einmal auf die obersten 10%, ja noch nicht einmal auf das oberste 1%, sondern auf das oberste 0,1% der Spitzenverdiener konzentriert. Die Verteilung des Wohlstands enthüllt ein ähnliches Muster. Einem Bericht von Oxfam von 2017, An Economy for the 99% zufolge, besaßen 2016 8 Einzelpersonen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammengenommen. In einem Bericht aus dem Jahr davor, An Economy for the 1%, errechnete Oxfam, dass der Club des reichsten 1% weltweit von 338 Mitgliedern 2010 auf gerade mal 62 im Jahre 2015 geschrumpft war. Anders gesagt, selbst im Verhältnis zu anderen sehr Reichen, wie immer sie das messen wollen, wurden die Reichsten noch reicher. Der Reichtum der 62 reichsten Personen nahm in den 5 Jahren vor 2015 um 45% zu, was insgesamt einem Sprung von über 500 Millionen Dollar entspricht. Im selben Zeitraum fiel der Wohlstand der unteren Hälfte um etwas über 500 Millionen Dollar. Das entspricht einer Abnahme um 38%. Fazit der wachsenden Ungleichheit von Einkommen und Wohlstand war, dass die Mitarbeiter, wollten sie den Lebensstandard aufrechterhalten, dessen sie sich vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre erfreut hatten, von den 1980er Jahren an eine zunehmende Schuldenlast schultern mussten. Wirft man einen Blick auf das breitere Bild der Wirtschaft ohne die wachsenden Schulden der Haushalte, so dürfte die Nachfrage schwächer und die Verkäufe der Geschäfte niedriger gewesen sein. Die Finanzwirtschaft überbrückte diese Lücke in Form neuer Arten von Kredit, deren Zinsflüsse und Gebühren die Expansion des Sektors untermauerten. Infolgedessen stieg der prozentuale Anteil privater Schulden an den verfügbaren Einkommen, vor allem der Haushalte, erheblich an. Abbildung 11 zeigt, dass die Gesamtschulden der Haushalte als Prozentsatz am verfügbaren Nettoeinkommen von 1995 bis 2005 in den USA um 42% und in Großbritannien um 53% stiegen. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abot.de/wert. In den USA waren Hypothekenkredite der Hauptgrund für die zunehmende Verschuldung privater Haushalte, was zum Teil die Neigung der Haushalte, den steigenden Wert ihrer Häuser zu beleihen, reflektiert. 2007 verlieh das Congressional Budget Office dem Argument Gewicht, der gestiegene Wert von Immobilien sorge für einen typischen Vermögenseffekt. Die Menschen neigen dazu, mehr Geld auszugeben, wenn der Wert ihrer Immobilie steigt. Der Anstieg der Immobilienpreise in den USA schlug sich in einer zunehmenden Kapitalextraktion aus Hypotheken nieder und sorgte letztlich für einen Anstieg der Verbraucherausgaben. Je ärmer eine Familie ist, so zeigt der Survey of Consumer Finances der US-amerikanischen Notenbank, desto höher ist ihre Verschuldung. Abbildung 13 basiert auf Daten aller Familien, deren Verhältnis von Schuldenzahlungen zum verfügbaren Einkommen 2004 größer war als 40%. Die Familien sind aufgegliedert in Einkommensgruppen, gemessen als Perzentile, und dem Grad ihrer Verschuldung. In der Gruppe mit dem niedrigsten Einkommen, den ärmsten 20% der Einkommensverteilung, waren 27% der Familien schwer verschuldet. In der Gruppe der reichsten 10% galt das nur für 1,8%. Das bedeutet, dass die ärmeren Familien relativ gesehen in weit höherem Maße verschuldet waren als die reicheren. Die Stagnation oder der direkte Rückgang der Realeinkommen bei der ärmsten Gruppe zwang diese zur Bestreitung ihres laufenden Konsums, Geld zu borgen. Das Wirtschaftswachstum durch Verschuldung der Haushalte in Gang zu halten, wurde treffend als privatisierter Keynesianismus charakterisiert, da statt Staaten jetzt einzelne Privatleute Schulden aufnahmen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Eine Dauerlösung für das Fehlen lohngetriebenen Wachstums war das freilich nicht. Mit Rückendeckung staatlicher Politik wurden die Zentralbanken, statt als Geldgeber letzter Instanz zu fungieren, zu Geldgebern erster Instanz des Finanzsektors und senkten zur Abwendung der Finanzkrise den Zins. Das Problem war nur, dass diese Politik die Preise von Vermögenswerten wie Aktien und Häusern nach oben trieb und damit die Haushalte zur weiteren Kreditaufnahme animierte. Das Resultat war, dass man den Haushalten damit das indirekte, um nicht zu sagen buchstäblich das private Management der wirksamen Nachfrage durch hochgradig finanzialisierten Konsum übertrug, der viele noch ärmer und mit noch mehr Schulden dastehen ließ als zuvor.